Am vergangenen Sonntag ging das 12. Berliner Hörspielfestival zu Ende. Nun endlich in den Räumen der Akademie der Künste in Berlin als Publikumsveranstaltung. Ein Livestream im Netz gab es natürlich trotzdem. Es ist das Festival der sogenannten freien Szene. Damit gemeint sind unabhängige Produzentinnen und Produzenten, die ohne Hilfe öffentlich-rechtlicher Sender, Hörverlage oder kommerzieller Streamingdienste Hörspiele produzieren. Im Podcast-Zeitalter mit all den freien Produzentinnen und Produzenten müsste die Szene doch eigentlich explodieren. Ist das der Fall, frage ich Jochen Meißner, einen der Festivalleiter und Mitbegründer des Festivals. Hallo Jochen.
Hallo. Ja, explodieren kann man so sagen. Ich glaube aber, die Explosion ist nicht auf die Streaming-Dienste zurückzuführen, sondern schlichtweg auf Corona. Die Leute hatten offensichtlich Zeit. Wir hatten für das 11. Festival im letzten Jahr etwa 170 Einreichungen und wir hatten dieses Jahr, wenn man die mit Mikroflitzer dazu zählt, über 280 Einreichungen. Mhm. Also insgesamt ein Material von 94 Stunden, einer Minute und ich glaube 48 Sekunden. Und davon konnten wir im Wettbewerb bei 33 Stücken plus 12 Mikroflitzer, also insgesamt 45 Stücke, 9 Stunden, 48 Minuten, paar Sekunden senden. Also quasi 10% dessen, was wir längenmäßig eingereicht bekommen haben.
Ja, Mikroflitzer muss man erklären, das sind Stücke, Hörspiele bis zu einer Minute.
Die Mikroflitzer sind Hörstücke bis maximal 60 Sekunden, für die es nur 2 Wochen Produktionszeit ist, die also quick and dirty produziert werden sollen und wir denken uns jedes Jahr da neue Bedingungen für aus. Mhm. Es muss immer ein bestimmter Satz drin vorkommen und ein Geräusch. Mhm. Und dieses Jahr war der Satz, ich habe mich nicht erkannt und das sollte das Geräusch eines Tieres vorkommen, das einen Klingelton nachmacht.
Und wie viele Leute haben sich daran beteiligt?
Bei den Mikroflitzern hatten wir dieses Jahr relativ wenig Einreichungen, nur 21. Vielleicht liegt es daran, dass der Satz so schwer war. Also wir hatten auch schon andere Sätze. Wir hatten mal den Satz, es ist nur eine Fleischwunde oder erstmal nur alles oder sowas. Ja, die waren natürlich dann irgendwie attraktiver.
Ja, naja, vielleicht liegt es auch daran, im Sommer sind halt viele Leute auch im Urlaub.
Genau.
Aber ihr habt ja eine ganze Menge an Kategorien drin, also es ist ja alles vertreten. Warum diese große Aufspaltung in so viele Kategorien?
Ja, das stimmt ja nicht ganz. Wir spalten ja eben nicht auf. Wir wollen uns die Genre-Diskussion, ist das noch Hörspiel, ist das schon Feature, ist das Klangkunst, ersparen. Und deswegen haben schon die Gründer des Festivals gesagt, wir gruppieren einfach radikal nach Länge. Mhm. Also am Anfang gab es das kurze brennende Mikro, das war bis 20 Minuten, das lange brennende Mikro, das war bis 60 Minuten. Mhm. Das hat sich im Laufe der Zeit dann erweitert. Wir haben dann das glühende Knopfmikro erfunden, das ging dann nur bis 5 Minuten und dann den Mikrofon. Flitzer bis eine Minute. Also haben wir dann also quasi die Längenkategorien eine Minute, 5 Minuten, 20 Minuten, 60 Minuten. Und im letzten Jahr haben wir dann gesagt, so, es gibt ja nicht nur den deutschsprachigen Raum, sondern auch einen internationalen und haben dann einen internationalen Wettbewerb, The Burning Mic, ins Leben gerufen. Da waren dann Stücke von 60 Sekunden bis 60 Minuten zugelassen. Da haben wir also diese Sache aufgegeben, also diese kleinteilige Sache aufgegeben, aber es ist nach wie vor alles erlaubt. Also Hörspiel, erzählerisches Hörspiel, Klangkunst, Dokumentarisches und vor allen Dingen alle Zwischenformen, bei denen man sich sonst immer fragt, was ist es eigentlich? Nicht? Das ist also alles bei uns abgebildet. Auch das Kinderhörspiel übrigens, wo wir traditionell schwach waren in den vergangenen Jahren, dieses Jahr aber sehr stark.
Von der freien Szene erwartet der geneigte Hörer ja immer frische, neue Töne. Was gab es denn in diesem Jahr an Themen und Formen, an Neuem zu entdecken?
Verschiedenes. Also es gab natürlich, wie zu erwarten war, eine ganze Reihe von Stücken, die sich mit Corona auseinandergesetzt haben, aber auf unterschiedlichste Art und Weise. Wir hatten ein Corona-Stück, das von Kindern gemacht wurde, von einer inklusiven Gesamtschule in Köln, der Helios-Schule, mit ihrer Betreuerin. Das hieß Klangspiel Corona Ciao. Und das ist eine wunderbare Montage von vielen Kinderstimmen, die sich fragen, was macht dich glücklich, wie gehst du mit diesen ganzen Sachen um? Und das klingt so, als sei es wirklich ein großer Chor von Kindern, sehr rhythmisch durchkomponiert. Und es war tatsächlich ein typisches Corona-Stück, weil die alle nie zusammen waren. Die wurden alle einzeln aufgenommen oder in Kleingruppen und dann also auf äußerst kunstvolle Weise von Viola Gabor zusammenmontiert. Und dafür gab es dann den Publikumspreis, das kurze brennende Mikro.
Was gab es denn sonst noch an Corona-Themen, beziehungsweise was gab es denn noch außer Corona?
Ja, außer Corona. Also es gab viele Themen, die sozusagen ein bisschen selbstreflexiv mit dem Hörspiel umgingen. Also wir hatten ein sehr trashiges Comedy-Hörspiel über Corvin Corona den 19., also die eine Monsterstimme, die den Virus sprach, und zwei alternde Hörspielstars, die dann mit ihm umgehen mussten. Es gab natürlich ein Stück von Nick Julian Lehmann, Timeline, der eine Aufnahme entdeckt aus Beginn der Corona-Zeit, wo er sich weinend aufgenommen hat und er konnte gar nicht mehr zurückrechnen, worum es da eigentlich ging. Also das war noch Corona. Dann gab es natürlich Stücke, die sehr selbstreflexiv mit dem Radio umgingen, also nicht nur die Hörspielstars, die mit Corona umgingen, sondern auch eine junge Autorin, Sarah Marie Meinert, die aus ihrer Welt als Supermarktkassiererin berichtete und dabei gleichzeitig ein Hörspiel produzierte, und zwar einem stummen Gegenüber gegenüber, also einer stummen Schauspielerin. Und das fing beispielsweise schon mit dem Satz an: Ja, klar ist das handschriftlich. Wenn du das nicht lesen kannst, improvisier halt. Du kannst das nicht. Und in diesem einen Satz, klar ist das handschriftlich, ist schon die ganze Zumutung, die man einem Schauspieler zumuten kann, schon drin. Und gleichzeitig ist dann auf einer zweiten Ebene, dass der Geräuschraum, in dem dieses Stück spielt, völlig fiktionalisiert. Also das wird dann auch immer gebrochen, nicht, indem dann halt irgendwie eine akustische Atmosphäre aufgebaut wird und im Nachhinein gesagt wird, das ist ja alles nur Aufnahme. Also das ist schon eine sehr schlaue Art und Weise, mit dem Medium umzugehen. Also da gab es so ein, zwei, drei Stücke, die in diese Richtung gingen. Dann gab es noch eine Emotion oder ein Weltverhältnis, was sich durchzog. Das war so das Unheimliche. Also es gibt da so eine unheimliche Bedrohung, die man nicht ganz zuordnen kann. Und eines der Nicht-Corona-Stücke, die da besonders stark waren, war das Stück Tollhaus von Mark Kanek, einem britischen Autor, der in Berlin lebt, auch Übersetzer ist, in dem so merkwürdige Textsorten aufeinandertreffen, nämlich auf der einen Seite Gesetzes- und Verordnungstexte, die Menschen in der Psychiatrie betreffen, die eigentlich sehr human sind, also so nach dem Motto, sie können die Behandlung jederzeit abbrechen. Und dann wird dieser Patient oder jemand, der diesen Verordnungen unterworfen ist, der kommt auch zu Wort. Und das Erstaunliche ist, das wird von einer Stimme gesprochen, nämlich der von Blixer Bargeld. Und das ist ganz erstaunlich, weil zunächst mal meint man, ist er es wirklich, wenn man ihn hört. Man kennt ihn ja vielleicht von 1990 aus der Hamlet-Maschine, wo er so Pathos geschwängert, nicht, Heiner Müller rezitiert. Und jetzt, 30 Jahre später, die Stimme ist älter geworden, sie ist differenzierter, facettenreicher geworden. Und das Ganze ist mit einem musikalischen Soundtrack eines finnischen Komponisten, Jukka-Pekka Kärvinen, unterlegt worden, die es zu einem der musikalischsten Stücke des Wettbewerbs gemacht haben und dafür auch von der Jury eine lobende Erwähnung bekommen.
Nicht erwähnt hast du jetzt den Hauptpreis, also das Stundenstück von Mariuda Brilowska. Die hat das gewonnen, unterstützt wurde sie von Felix Kubin. Seit 2015 reicht die regelmäßig beim Hörspielfestival ein. War die jetzt einfach mal fällig für einen Preis?
Sie reicht konsequent ein, das ist auch schön. Sie kommt auch immer durch die Vorjury, muss man ja sagen. Ist ja nicht so, dass sie ein Abo hätte bei uns, sondern man kann bei ihr auch eine gewisse ästhetische Entwicklung nachvollziehen. Da gibt es ein paar Autoren, die tatsächlich immer wieder dabei sind, weil sie auch immer wieder neue, gute Stücke machen, nicht? Und sie hat auch schon mal einen Publikumspreis gewonnen, aber noch nie den Jurypreis. Und das ist ihr diesmal gelungen. Ich kann sagen, dass die Jury dieses Jahr durchaus ein Luxusproblem hatte. Es waren halt wirklich von den 7 Einreichungen, die es gab, gab es 4, die preiswürdig gewesen wären. Das eine Stück, Tollhaus, habe ich schon erwähnt mit der lobenden Erwähnung. Das Stück von Anne-Dore Bauer, Die Unantastbaren, wurde für die literarische Qualität des Manuskriptes lobend erwähnt. Aber, wie gesagt, Mariola Brilowska, Felix Kubin, Snöre Snörensensen. Ein Kunstpodcast von Polar Bipolar, die sich für diesen Kunstpodcast eben Mariola Brilowska nannte, was eigentlich ihr bürgerlicher Name ist, hat ein Stück gemacht, was auch mit dem Radio spielt, und zwar mit der Form der Fake-Dokumentation und gleichzeitig mit der Form dieser Klangesoterik des Field-Recordings. Also die Geschichte ist die eines grönländischen Künstlers, Klangforschers, der an der Schule für Wahl- und Wähltöne studiert hat und jetzt halt Beats für Björk oder für Tricky macht und gleichzeitig so Field-Recordings von schmerzhaft tauenden Schneeflocken macht. Das ist eine sehr schöne, feine Ironisierung dieses Field-Recording-Hypes, die von Felix Kubin auch wunderbar klangmontiert worden sind. Aber es ist gleichzeitig auch natürlich auch ein Denkmal für diese Art und Weise und gleichzeitig wird dieses Denkmal dann auch geschleift. Das ist ganz schön, weil es nicht einfach ist, damit umzugehen, ohne dass es billig wird, nicht? Also die Ironie kann da ein sehr stumpfes Schwert sein und da muss man schon sehr fein dosieren können. Und das haben Mariola und Felix wunderbar hingekriegt.
Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Stücken, über die du eben gesprochen hast? Laufen die nur einmal auf dem Festival oder landen die dann doch irgendwo mal im öffentlich-rechtlichen Radio oder auf irgendwelchen anderen Plattformen oder im Podcast oder wo auch immer?
Also von dem Stück Die Unantastbaren von Anne-Dore Bauer kann ich schon sagen, dass Deutschlandfunk Kultur daran interessiert ist und es senden wird. Und es ist nicht selten, dass Stücke, die bei uns gelaufen sind, später im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu hören sind, ja. Wir planen aber tatsächlich auch, die Preisträgerstücke bei uns in ein Online-Archiv zu stellen, dass sie dann auch längerfristig verfügbar sind. Ansonsten gibt es halt nur die Trailer, die wir auf unsere Seite stellen.
Dann sage ich, schade, dass sie nur einmal aufgeführt werden, diese schönen Stücke, und dann irgendwie weg sind.
Ja, aber dafür ist das Festival ja auch gegründet worden. Nicht nur, dass man sie nur einmal hört, sondern dass man sie zusammen kollektiv hört. Denn wir wollten ja schon von Beginn an des Festivals, dass die Leute nicht nur zu Hause vor ihren Endgeräten sitzen und das einsam hören, sondern dass sie halt auch den Kontakt untereinander und zum Publikum haben, nicht? Und das war letztes Jahr wegen Corona nicht möglich. Aber dieses Jahr war es halt wieder möglich und das wurde auch weitlich genutzt.
Bis eben habe ich mit Jochen Meissner, dem Hörspiel-Festivalleiter, gesprochen. Jetzt bitte ich ihn rasch, den Hut zu wechseln, damit ich mit dem Hörspielkritiker Jochen Meissner sprechen kann. Ausgezeichnet mit dem Bert-Donep-Preis für Medienpublizistik und Betreiber der Internetseite hörspielkritik.de. Du hast einen großen Überblick. Früher hat man eigentlich immer deutlich gehört, wenn ein Hörspiel frei produziert war oder von einem öffentlich-rechtlichen Sender produziert war. Mittlerweile sind die technischen Möglichkeiten auch für die freien Produzenten sehr groß. Hört man denn trotzdem noch irgendwelche Unterschiede?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Szene nicht so getrennt ist. Also wir hatten ja gerade schon gehört, dass viele Stücke, die bei uns laufen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk laufen. Das ist halt auch eine Folge der Professionalisierung der Aufnahmetechnik. Die sind halt einfach sendbar. Also es ist nicht so ein akustischer Dreck, der aus technischen Unzulänglichkeiten herrührt, sondern wenn der Dreck da akustisch drin ist, dann ist das eine ästhetische Vorgabe, nicht? Und das gibt es ja im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch seit 20 Jahren, seit Martina Müller-Wallraff Christoph Schlingensief ins Radio geholt hat, nicht? Also das gibt es schon, ja. Insofern kann ich, glaube ich, wenn ich ein Stück im Radio hören würde, könnte ich, glaube ich, nicht auf Anhieb sagen, das ist eine freie Produktion oder das ist eine öffentlich-rechtliche Produktion. Ich könnte aber relativ genau sagen, wenn es eine öffentlich-rechtliche Produktion ist, weil es ja diesen typischen Schauspielerton gibt, nicht? Der entweder so Hochkultur suggeriert oder so ins hysterische Synchron geht, nicht? Das gibt es halt beides und das ist, glaube ich, doch relativ klar durchzuhören, nicht? Also ich glaube, ich würde eher einen öffentlich-rechtlichen Absender erkennen als einen freien Absender.
Was zeichnet dann die freie Szene denn überhaupt noch aus?
Ja, also eines zeichnet die freie Szene auf jeden Fall aus. Das ist also beim Berliner Hörspielfestival zum Beispiel so, wir schließen Bearbeitung von literarischen Produkten komplett aus. Es sei denn, es ist der Autor, der die Bearbeitung gemacht hat. Also bei uns gibt es keinen Shakespeare, bei uns gibt es auch keinen Fitzek oder sonst was, sondern bei uns gibt es Originalhörspiele. Also das ist schon mal der große Unterschied. Und was im Festival auch nicht läuft, das sind so sehr mainstreamige Geschichten, nicht? Also was im öffentlich-rechtlichen Radio ja die meisten Klicks erzielt, der Krimi. Das kommt bei uns also auch eher selten vor. Wir schließen das nicht kategorisch aus. Wenn es gut ist, nicht, nehmen wir es natürlich gerne ins Programm, aber wenn es halt nur ein weiterer Krimi ist, dann brauchen wir das nicht. Das ist halt auch, was man sieht am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass sich da doch so die Bandbreite etwas verengt, was da überhaupt noch produziert wird. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass wenn man literarische Stoffe macht, dass dann halt schon mal 10, 12 Sendeplätze weg sind einfach, weil das Zeug so lang ist, nicht? Elena Ferrante beispielsweise, 4 Bände, nicht? Und die werden alle fürs Hörspiel produziert und die blockieren alle diverse Sendeplätze, das ist halt einfach so.
Jetzt haben wir sehr deutlich den Hörspielkritiker Jochen Meissner gehört. Um die Hörspielkritik insgesamt in Deutschland steht es ja eigentlich nicht besonders gut. Das Lamento ist natürlich schon alt. Ein paar wenige, vor allem du voran, halten wacker noch dagegen und pflegen die Hörspielkritik, wenn schon die Printmedien sich der Radiokritik insgesamt doch ziemlich verschließen. Ist da nicht das Internet eine Alternative? Kurz die Frage, wie sind die Erfahrungen mit deiner Seite?
Die wird erstaunlich gut rezipiert, sagen wir mal so. Ich kann aber was zur Genese dieser Seite sagen. Ich schreibe ja hauptsächlich für einen Medienfachdienst namens Medienkorrespondenz. Der hieß früher Funkkorrespondenz. Und den gibt es seit über 70 Jahren und seit über 70 Jahren betreibt er halt wöchentlich, inzwischen zweiwöchentlich, Hörspielkritik. Also da gibt es sozusagen ein kulturelles Gedächtnis für das Genre, nicht? Dass es sonst jahrzehntelang eben nicht gab, bevor es die ganzen Mediatheken gab. Nicht? Das ist schon mal das Problem, dass es da anders als beim Film, wo es jeden Film halt immer im Fernsehen oder auf DVD oder sonst wie gibt, nicht, dass es das beim Hörspiel jahrzehntelang nicht gab. Deswegen ist diese Tradition der Hörspielkritik bis auf die Fachdienste etwas abgebrochen, nachdem das neue Hörspiel durch war, so in den 70er Jahren etwa. Diese Seite, also meine Seite hörspielkritik.de, habe ich dann gegründet, als die Existenz der Medienkorrespondenz mal auf der Kippe stand, nicht? Dass sie nicht mehr finanziert werden sollte. Und da dachte ich, da muss man schnell aus Notwehr eine eigene Seite bauen und die Sachen dahinstellen, damit sie nicht verloren gehen, nicht? Und das hat sich dann so tradiert, nicht? Dann gab es, war mal 10 Jahre Ruhe und dann gab es wieder Bestrebungen, diesen kleinen, elitären, aber doch so wichtigen Fachdienst einzustellen, nicht? Und ja, wir wissen alle nicht, wie das da weitergeht. Also bis jetzt sieht die Lage noch stabil aus und der macht ja auch nicht nur Hörspielkritik, der macht ja auch Fernsehkritik, Medienpolitik und so weiter und wird halt auch von den Entscheidern in den Anstalten gelesen. Also es ist schon ein wichtiges Organ, auch wenn es das Publikum nicht so kennt. Aber das ist halt immer so eine Sache mit den Printmedien, nicht? Der ist natürlich auch davon betroffen, dass es Print insgesamt nicht so gut geht.
Was wir erleben in den Printmedien auch, ist, dass die Hörbuch- und Podcast-Kritik inzwischen einen gewissen Aufschwung erlebt. Es gibt ja auch solche Rankinglisten und Podcast-Tipps, machen jetzt verschiedene größere Zeitungen. Wäre das nicht irgendwie auch eine Möglichkeit, die Hörspielkritik wieder da ein bisschen mehr ins Spiel zu bringen? Warum klappt das nicht?
Auch da bin ich überfragt. Da muss man wirklich die Auftraggeber fragen. Ich fange mal so rum an. Es gibt ja einen großen Player, der eine Tochtergesellschaft von Amazon ist, Audible. Die machen halt auch relativ viel, was eher in Richtung Hörbuch geht. Halt komplette Lesungen, nicht Stunden um Stunden um Stunden. Haben dafür ein Bezahlmodell mit einem Credit, nicht, wo die Leute dann natürlich lieber für ihren Credit im Monat 14 Stunden Material bekommen als einmal 55 Minuten. Dann ist natürlich klar, dass sowas dann auch mehr rezipiert wird und dann dementsprechend halt auch mehr eine publizistische Resonanz erfolgt, nicht? Und eben nicht für die kleinen, feinen Sachen. Andererseits höre ich aber auch von Regisseuren, Autoren, dass sie gerne zu Audible gehen, weil sie da geliebt werden und viel bessere Bedingungen haben als im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das hat mich auch erstmal überrascht, weil eigentlich ist die Tradition in Deutschland durch den Föderalismus gerade in der Hörkunst ein Fund, mit dem man wuchern könnte. Aber leider wird das ja in den Chefetagen nur als Einsparpotenzial wahrgenommen, weil das ja angeblich so teuer ist, die Hörspielminute, nicht? Opernminuten sind noch teurer, das ist nicht das Problem, nicht? Aber das ist halt eigentlich etwas, wo man fahrlässig mit Kompetenzen umgeht, die man über Jahrzehnte aufgebaut hat und die man jetzt so einfach weggibt.
Naja, aber jetzt gibt es ja die Audiotheken, die ja doch auch Hörspiele vorhalten. Es gibt die Hörspielspeicher oder wie immer die Archive auch heißen. Das heißt, das Argument von früher mal, dass das ja das Hörspiel des Bayerischen Rundfunks in Hamburg nicht mehr gehört werden kann und auch nicht zu jeder Zeit gehört werden kann, das gilt ja doch eigentlich auch nicht mehr.
Nein, das gilt nicht. Das ist natürlich wahr. Das ist großartig, dass es diese Mediatheken gibt. Wie es sie gibt, ist allerdings ein Problem. Also erstmal gibt es natürlich in jeder Rundfunkanstalt, jeder Landesrundfunkanstalt eine Mediathek und dann gibt es die ARD-Audiothek. Und wenn man die ARD-Audiothek anguckt, dann ist die nicht sonderlich komfortabel. Die ist schlecht durchsuchbar, die ist unzureichend verschlagwortet, die Texte dazu sind grauenvoll kurz. Und wenn man auf die Seite des Deutschen Rundfunkarchivs gibt, wo man die ganzen Metadaten nachsehen kann, wäre das eigentlich eine Art und Weise, wie man so eine Mediathek für Hörspiele aufbauen könnte. Also es wäre gut, wenn die dahin verlinkt würden und nicht zu jeder einzelnen Landesrundfunkanstalt oder dieser eigentlich unbenutzbaren ARD-Audiothek. Also finde, das ist ein fahrlässiger Umgang eigentlich mit den Ressourcen, die man da hat. Nicht? Das ist sehr, sehr schade. Also das könnte viel, viel besser sein.
Ja, aber es ist ja irgendwie doch kein Grund, dass die Hörspielkritik trotzdem immer noch so
ansteht. Nein, natürlich nicht. Nee, aber wie gesagt, also man kann natürlich dann medienpolitisch auch noch gehen, dass die Printmedien, die mal Hörspielkritik betrieben haben. Also die FAZ hatte mal ein Radiotagebuch, das ist aber auch schon wieder 20 Jahre her und mit der ersten Dotcom-Blase zusammen geplatzt, weil da die Werbeeinnahmen eingebrochen sind und es dann abgeschafft wurde. Und dann gibt es halt auch gerade in den großen Verlagen immer eine gewisse Reserve gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also gerade wenn es um Gebührenerhöhungen geht und so weiter. Also da ist es eher so, dass man da nicht so gerne darauf hinweist. Und der Punkt, wo Hörspielkritik auch noch stattfinden könnte, nämlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk selbst, da gibt es dann natürlich wieder andere Empfindlichkeiten. Dann wird halt gesagt, wir können ja nicht über unsere eigenen Produktionen berichten, nicht? Und auch wenn ein Hörbuch eines Hörspiels vom Hessischen Rundfunk im Deutschlandradio rezensiert wird, dann wird natürlich nicht gesagt, dass es eine Produktion des Hessischen Rundfunks ist, sondern eine von Hörbuch Hamburg oder so, nicht? Also das ist auch ein bisschen schizophren in der Art und Weise. Also man muss ja nicht Werbung machen, man kann sich da externe Kritiker holen. Und das Radio ist natürlich auch, rein was die Zitationen angeht, nicht das ideale Medium, um sowas zu machen. Das Einzige, was es da gibt, das ist das Hörspielmagazin des Deutschlandfunks, in dem man sowas macht. Aber da findet dann ja Hörspielkritik auch quasi nur als Vorberichterstattung statt, nicht? Was halt im nächsten Jahr dann stattfindet. Auch mit wechselnden Kritikern funktioniert ja. Aber ansonsten gibt es natürlich auch immer weniger Sendeplätze dafür. Also es gibt eigentlich keine Sendeplätze für Hörspielkritik, sagen wir mal so. Es gibt Plätze für Literaturkritik, die dann halt auch für Hörbücher und so weiter verwendet werden. Aber ansonsten ist es halt auch da von der Anbieterseite her nicht so rosig.
Also es gibt viel zu tun. Wir warten noch ein bisschen auf die Auffrischung auch deiner Hörspielkritik-Seite, dass die zum Forum der Hörspielkritik insgesamt wird.
Ja, immer gerne. Ja.
Vielen Dank, Jochen Meißner, Hörspielkritiker und einer der Leiter des Berliner Hörspielfestivals. Vielen Dank.